Der Kulturabend mit Susanne Barther.
Ich begrüße Sie bei Wie geht Zukunft? Innovation, Gründerszene, Start-up-Kultur sind einige der sogenannten Buzzwords, Schlagwörter von heute. Sie waren aus unterschiedlichen Perspektiven bereits Themen in dieser Sendung. Auch heute geht es darum, mit einem Fokus auf internationale Entwicklungen. Mein Gesprächspartner ist heute ein ganz besonderer, mein Sohn Konstantin. Er arbeitet für ein Schweizer Unternehmen, das weltweit agiert und in den Emerging Markets, in den Schwellenländern, Startups entwickelt und fördert. Konstantin hat in Maastricht in den Niederlanden International Business studiert, war ein Jahr in London bei Alphaseeds, einem Informationsdienstleistungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Kunden mit Experten in Kontakt zu bringen. Konstantin, ihr arbeitet mit Startups im Tech-Bereich. Das Unternehmen hat selbst als Startup begonnen, wurde vor circa 6 Jahren gegründet. Der Name des Unternehmens SeedStars, Seed wie Samen, weist schon in eine bestimmte Richtung. Was genau macht ihr?
Also SeedStars ist eine Schweizer Unternehmensgruppe, die 2012 gegründet worden ist. Und das Unternehmen ist mit dem Gedanken gegründet worden, Technologie-Startups in Schwellenländern zu unterstützen. Und anfänglich war SeedStars ein Startup-Event, das von Stadt zu Stadt gezogen ist und lokalen Startups eine Bühne geboten hat, um sich vorzustellen und um also auf internationaler Bühne auch sich zu verknüpfen. Und mittlerweile haben wir aber auch einen Investmentarm, organisieren weltweit Acceleration-Programme. Das sind Programme, im Zuge derer wir Startups aufbauen und beschleunigen sozusagen. Und wir bauen aber auch selbst Startups auf, von denen 2 nun eine erste große Finanzierungsrunde einsammeln werden und die unsere ersten 2 großen Erfolgsfälle sind.
Über Startups wird viel gesprochen, über Startup-Kultur. Wir brauchen Startups. Man hört von denen, die es geschafft haben. Aber ich gehe davon aus, auf diesem Weg sind sehr, sehr viele, die es nicht schaffen. Gibt es Zahlen dazu, wie viele Startups so vom Prozentsatz her von denen, die gegründet werden, also erfolgreich weitergehen und wie viele nicht weitergehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe letzte Woche ein Paper gelesen von 2 Stanford-Professoren, die dazu geforscht haben. Und die sind zum Schluss gekommen, dass von der Ideenphase, bis ein Startup in einem erfolgreichen Stadium ist, gehen 90% in Konkurs, also bankrott.
90%?
90%, also 1 auf 10 überlebt, aber auch diese 10%, die überleben, haben auf ihrem Weg wenigstens 2 bis 3 sogenannte Nahtoderlebnisse, wo sie sehr nah am Konkurs oder am Bankrott dran sind, aber den dann irgendwie überwinden und dann am Ende erfolgreich zu einem erfolgreichen Exit kommen.
Gibt es Gründe oder kann man ausmachen, was auf diesem Weg passiert, wieso also der Erfolg dann nicht kommt, wieso das nicht klappt?
Dazu gibt es eine sehr interessante Research von CB Insights, einer Rechercheplattform, die 2018 100 Startups nach deren Schließung zu den Schließungsgründen befragt hat und sind da zu den 3 Hauptgründen gekommen. Der erste ist, dass es keinen Markt für das Produkt gibt. Also es ist ganz einfach, wenn jemand das Produkt nicht kaufen möchte oder wenn da überhaupt kein Need im Markt da ist, funktioniert das natürlich nicht. Der zweite Grund ist, dass den Startups das Geld ausgeht, also dass sie einfach eben Insolvenz anmelden müssen. Und der dritte Punkt ist das falsche Team. Da gibt es natürlich auch wieder viele Faktoren, die damit reinspielen können. Aber der erste Punkt ist meistens beim falschen Team, dass das Team nicht komplementär ist. Wenn zum Beispiel 2 Business-Gründer mit einem Wirtschaftshintergrund nun plötzlich ein Tech-Unternehmen gründen wollen, also haben sie sehr schnell das Problem, dass sie natürlich diesen Technologieaspekt nicht abdecken und daher irgendwas erfinden wollen, von dem sie eigentlich keine Ahnung haben. Und das ist meistens der dritte Punkt, warum Startups nicht funktionieren.
Gibt es so etwas wie optimale Rahmenbedingungen für die Gründung von Startups und auch Rahmenbedingungen, dass zumindest die Chance darauf, dass sie erfolgreich sind, gegeben ist?
Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort. Natürlich sehen wir in den USA an der Westküste einen Ort wie zum Beispiel das Silicon Valley, wo die Rahmenbedingungen sicherlich sehr positiv sind. Man hat einerseits viel Kapital, das in Startups gesteckt wird. Zweitens hat man sehr talentierte Gründer und Ingenieure, die natürlich mit dem Wissen da dazu kommen. Und drittens hat man eine, wie soll ich sagen, eine förderliche Situation der Institutionen. Man hat steuerliche Vorteile als Startup. Das heißt, wenn diese drei Seiten zusammenspielen, ist das sicher eine sehr gute Rahmenbedingung. Andererseits würde ich mich da auch nicht festlegen. Wir speziell als Emerging Markets Investoren haben gesehen, dass Startups auch in sehr hostilen Umfeldern trotzdem,
also feindlichen
Umfeldern, auch erfolgreich sein können. Das heißt, im Endeffekt, wenn es eine gute Idee gibt in einem großen Markt mit einem fähigen Gründer, kann ein Startup in San Francisco, in London, aber auch in Pakistan sehr erfolgreich sein.
Was macht denn die Arbeit in den Schwellenländern, in den Emerging Markets spannend?
Also einmal das extreme Wachstumspotenzial und die unendliche Anzahl an Möglichkeiten finde ich sehr spannend. Hierzu vielleicht auch ein kleines Beispiel. Wir als Seedstars haben eines unserer Paradeunternehmen in Nigeria gegründet. Es nennt sich QuickCheck, das Unternehmen. Und QuickCheck vergibt Kredite per Smartphone an Privatpersonen. Und wenn man sich nun vor Augen hält, dass in einem Land wie Nigeria nur 3% der Bevölkerung Zugang zu Krediten hat und im Jahr 2050 Nigeria 500 Millionen Einwohner haben wird und auch eine sehr stark wachsende Mittelklasse da am Kommen ist, das sind natürlich Zahlen, die einem sehr schnell zu verstehen geben, wie riesig diese Möglichkeit ist und wie spannend es auch sein muss und kann, als Unternehmen damit zu wirken.
Welchen Herausforderungen begegnet ihr? Vielleicht ist das auch länder- oder kontinentspezifisch, aber was ist auch so Daily Business am Alltag an Herausforderungen, wenn ihr mit diesen Leuten, mit diesen Startups arbeitet?
Also natürlich gibt es in den Märkten, in denen wir operieren, Herausforderungen, die ein Startup, das zum Beispiel in Europa agiert, nicht hat. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel sehr volatile Währungen, instabile politische Systeme, schwache Rechtssysteme, die nicht wirklich durchgreifen können bei Rechtsstreiten oder zum Beispiel Kapitalkontrollen, dass es sehr schwer ist, Kapital in ein Land zu bringen, aber auch wieder rauszuholen. Es ist aber so, dass wir als Seedstars ein weltweites Netzwerk haben, lokale Büros haben in vielen Ländern, mittlerweile 13, und uns ein sehr tiefes Marktverständnis angeeignet haben, was dazu führt, dass wir sehr viele Probleme antizipieren können. Natürlich passiert es uns auch noch immer oft, dass wir gewisse Dinge nicht antizipieren und dort in einen Fallen tappen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir auch in sehr viele verschiedene Unternehmen investieren, können wir uns da sozusagen diversifizieren und das Risiko etwas streuen. Das heißt, wenn in einem Land vielleicht wirklich Dinge mal nicht so laufen, auf politischer Ebene zum Beispiel, wie sie sollten, haben wir dann trotzdem noch 70 andere Investments, die mehr oder weniger dann im Durchschnitt gut funktionieren sollten.
Wir haben bereits ein Beispiel aus Nigeria gehört. Kannst du zwei oder auch drei Beispiele in unterschiedlichen Ländern geben, was da an interessanten Start-up-Ideen auch gerade aktuell ist für euch?
Gut, ich habe das Beispiel von QuickCheck gemacht. Ein weiteres Startup, in das wir in Nigeria investiert haben, nennt sich MedSafe, die ein sehr interessantes Problem lösen, nämlich dass 1 von 10 Medikamenten auf dem afrikanischen Kontinent entweder unter internationalen Qualitätsstandards ist oder schlichtweg gefälscht ist. Die Konsequenzen kann man sich da ausdenken, also im besten Fall passiert einem Konsumenten nichts oder man vergiftet sich dadurch mit irgendwelchen Medikamenten. Und Vivian, die Gründerin von MedSafe, hat eine Plattform gegründet, die Apotheken, Kliniken und Krankenhäuser direkt mit internationalen Pharmaunternehmen verbindet. Das heißt, man schneidet die Mittelmänner dabei raus. Medikamente werden dadurch erstens billiger und zweitens kann man die Qualität gewährleisten. Das ist eines der Unternehmen, das auch eine sehr positive Performance gezeigt hat, aber auch wirklich ein Problem löst und den Menschen in Nigeria, mittlerweile aber auch auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, wirklich hilft. Ein anderes Beispiel ist Parkinkoi, ein Startup, das in Bangladesch gegründet worden ist. Das Problem, das die zwei Gründer gesehen haben, war, dass der Verkehrsspeed in Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch, durchschnittlich 7 km/h sind. Der Grund dafür ist, dass in Dakar geparkt wird ohne wirkliche Regeln oder ohne wirkliche Vorschriften und dadurch der gesamte Verkehr blockiert wird. Und Parkinkoi hat eine Park-App entwickelt, die Parkplätze verbindet, die Parkplätze auf eine digitale Ebene hebt und wodurch Autofahrer sehen können, wo Parkplätze frei sind und dadurch der Verkehr entlastet wird. Das ist auch wiederum ein Beispiel eines Problems, das wirklich durch ein Startup gelöst worden ist, dadurch wiederum einen positiven Einfluss auch auf die Bevölkerung hat.
Wie gesagt, ihr agiert in den Schwellenländern. Ist das einfacher dort? Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, sind die Rahmenbedingungen vielleicht ein großes Stück schwieriger. Du hast es vorher genannt, Rechtsunsicherheit und so weiter. Auf der anderen Seite ist natürlich die Reglementierung wesentlich weniger weit fortgeschritten. Das heißt, es ist vielleicht auch einfacher, was auf die Beine zu stellen. Wie schaut es denn da im Vergleich zu Europa aus? Es gibt ja sowohl auf europäischer Ebene, aber dann auch auf nationaler Ebene, aber dann auch auf lokalerer Ebene viele Initiativen und Förderungsanstrengungen, diese Startup-Kultur lebendig zu machen. Was beobachtest du in Europa? Wie siehst du das?
Ein Punkt sicher in Bezug auf Emerging Markets ist es, dass die Konkurrenz viel geringer ist, sowohl auf der Investorenseite als auch auf der Startup-Seite. Für uns als Investoren ist das natürlich auch interessant, da wir in sehr vielen Ländern und bei sehr vielen Investmentmöglichkeiten die einzigen Interessenten sind. Das macht natürlich den Job etwas leichter im Vergleich zu Europa, wo man derzeit sehen kann, dass bei allen interessanten Investmentmöglichkeiten 10 bis 20 bis 30 Investmentfonds sich auf diese Möglichkeiten stürzen und das natürlich auch eine schwierige Situation kreiert. Auf der anderen Seite ist es auch für Startups so, dass in gewissen Ländern wie zum Beispiel Angola, als Beispiel, wir haben dort in ein Food Delivery Unternehmen investiert, dort gibt es sonst nichts anderes. Das heißt, man hat im Endeffekt einen freien Markt, der noch nicht ergründet worden ist und hat da auch einfach keine Konkurrenz. Das macht natürlich die Arbeit sehr viel leichter.
Die Reglementierung in Europa, ist die Start-up förderlich oder ist das zum Teil einfach auch ein Stück schwieriger?
Ich würde sagen, Länder wie Europa sind natürlich schon reglementierter. Einerseits ist das ein Vorteil, weil die Reglementierung funktioniert in den meisten Ländern und man im Falle von Rechtsstreiten durchgreifen kann und da eben auch sich darauf verlassen kann. Andererseits ist die Arbeit in Emerging Markets im Blick auf Reglementierung unter Umständen auch einfacher, weil es gewisse Regeln nicht gibt, weil gewisse Regeln vielleicht auch noch in einer Grauzone sind und man viele Dinge noch machen kann, ohne größere Probleme, die unter Umständen in Europa bereits reglementiert sind. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie der wilde Westen ist, aber natürlich bringt Bürokratie immer auch ein Problem, dass es mit hohen Kosten verbunden ist. Und speziell ist es für Startups schwer, sich mit Bürokratie rumzuschlagen, da es eben immer mit hohen Kosten verbunden ist und das für ein Startup schwer ist, da es natürlich immer sehr effizient arbeiten muss und mit kleinen Kapitalansätzen, da es natürlich noch nicht viel Umsatz generiert.
Gibt es Unterschiede zwischen, sagen wir jetzt, Asien, Afrika, Südamerika, auch im Vergleich dann doch zu Europa? In Europa wird ja das Wirtschaftswachstum eigentlich fast täglich wieder nach unten korrigiert. Also allein was die Wirtschaftsdynamik anbetrifft und die Startup-Kultur hat ja da doch auch eine wichtige Funktion. Gibt es Unterschiede zwischen den Kontinenten, vielleicht auch Ländern, was du beobachtest?
Wenn man jetzt Länder hernimmt oder Kontinente wie zum Beispiel Südamerika, da sind natürlich schon Länder, wenn wir jetzt Chile hernehmen, Peru, aber auch Argentinien und Brasilien, die auch in der wirtschaftlichen Entwicklung schon recht weit sind im Vergleich zu einem Land wie zum Beispiel Bangladesch oder Angola. Das sind natürlich große Unterschiede, die man dann auch in der Startup-Welt wieder sieht, da es auch andere Marktgrößen sind. Wenn man zum Beispiel ein Startup in Brasilien gründet, hat man direkt einen Markt von ca. 200 Millionen Leuten. Andererseits, wenn man jetzt ein Startup in Myanmar gründet, das vielleicht auch irgendwie an dieses Land gebunden ist, ist der Markt direkt viel kleiner. Das ist sicher ein Punkt, der sich auf die Startups ausschlägt. Kulturell gibt es natürlich auch Unterschiede, die aber sehr schwer zu generalisieren sind. Also die Failure Culture zum Beispiel, die wir aus den USA kennen.
Also die Kultur des Scheiterns.
Die Kultur des Scheiterns gibt es in speziell, auch in Europa, aber auch in osteuropäischen Ländern oder der früheren Sowjetunion, ist das sehr, sehr, sehr gering. Also da ist diese Kultur des Scheiterns ähnlich wie in Europa auch noch wirklich am Kommen. Hingegen in Südostasien sieht man, dass es da schon eine Tendenz gibt, dass Scheitern erlaubt ist, dass es auch nicht wirklich verpönt wird gesellschaftlich. Und das ist natürlich immer ein sehr förderliches Umfeld für Startups, da man statistisch gesehen fast immer scheitert und erst im zweiten, dritten, vierten oder fünften Versuch zum Erfolg kommt.
Worauf schaut ihr bei Startups? Wann sind sie interessant für euch?
Also wir investieren vornehmlich in Technologie-Startups aufgrund der Skalabilität, da Technologie-Startups eben schnell wachsen können und auch aufgrund der geringen Kapitaleinsätze einfach schnell über einen Kontinent oder länderübergreifend ausgeweitet werden können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir uns auch immer anschauen, ist, dass wir natürlich finanzielle Erträge bekommen wollen, gleichzeitig aber auch einen möglichst großen sozialen Impact oder Einfluss haben wollen. Das bedeutet, dass wir uns spezifisch auch auf Industrien fokussieren, die diese beiden Elemente mit sich tragen. Und das sind meistens ist die Finanzindustrie, also das sogenannte Fintech, Finanztechnologie, das sogenannte EdTech, das ist Education Technology, das wäre Bildungstechnologie und das sogenannte HealthTech, das wäre Gesundheitstechnologie. Da in diesen Bereichen eben diese zwei Elemente sehr gut einhergehen, dass es natürlich höchst profitabel sein kann, sehr stark skalierbar sein kann, aber auch gleichzeitig den Menschen wirklich hilft und wirklich große Probleme löst.
Vielleicht, wenn du kurz mal so einen Prozess skizzierst, wie fördert ihr, wie startet das, wie geht das weiter, wie lange fördert ihr, wie schnell müssen diese Startups auch sozusagen das auf die Reihe kriegen, Performance zeigen, nur damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, weil ich glaube, auch darüber sind nicht nur die Vorstellungen sehr unterschiedliche, sondern kannst du das kurz skizzieren?
Also bei Seedstars haben wir einen Investmenthorizont von circa 7 bis 10 Jahren, das ist also sehr lang, und helfen Startups mit 3 Core-Elementen. Also einmal natürlich mit Kapital, dann aber auch mit viel Wissen und unserem Netzwerk. Und bei dieser Zusammensetzung würde ich sagen, dass das Kapital eigentlich die kleinste Rolle spielt. Und wenn wir in Startups investieren, durchlaufen die immer ein sogenanntes Growth-Programm. Das ist also ein Wachstumsprogramm von 3 Monaten. Und in diesem Programm helfen wir Startups einerseits zu wachsen. Wir helfen ihnen, sogenannte Wachstumstools in ihr Unternehmen zu implementieren. Das funktioniert so, dass ein Seedstars-Mitarbeiter bei ihnen in ihrem Team sitzen wird für 3 Monate und innerhalb von wöchentlichen Meetings dem Startup hilft, diese Tools zu implementieren und ihnen auch beibringt, die zu verwenden.
Seht ihr praktisch nach diesen 3 Monaten schon auch, ob das funktioniert oder nicht funktioniert?
Im Endeffekt geht es nicht nur darum, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, sondern auch, wie wir zusammenarbeiten. Da ein Startup-Investment eine Art Ehe ist, das dauert 7 bis 10 Jahre, also es dauert sogar länger als die durchschnittliche Ehe, die nach 7 Jahren endet. Das heißt, die Zusammenarbeit muss auch sehr gut funktionieren. Das heißt, diese 3 Monate sind einmal ein Kennenlernen, aber natürlich auch ein Prozess, im Zuge dessen man versteht, ob das jetzt funktionieren kann oder nicht. Das heißt, das erste Investment vor diesem Programm sind meistens 50.000 Euro. Das ist ein kleiner Beitrag, um dem Startup Geld zu geben, um in diese Experimente, die wir auch innerhalb dieser 3 Monate machen, zu investieren. Und nach diesen 3 Monaten entscheiden wir, ob eine längere Zusammenarbeit funktionieren kann oder nicht und machen dann unter Umständen ein größeres Investment.
So geht das dann auch über die Jahre weiter, dass ihr da immer wieder an Schnittpunkten sagt, ja oder nein, oder?
Genau, also aktuell sind wir noch ein sogenannter Early Stage Fund. Das heißt, wir sind auch aufgrund unserer Größe etwas beschränkt in der Größe der Investments, die wir machen können. Daher haben wir jetzt auch unsere Strategie nicht nur geändert, aber haben jetzt eine neue Strategie entwickelt, die es uns erlauben sollte, auch in Zukunft größere Investments zu machen. Das bedeutet, dass wir einmal unseren sogenannten Seed-Fonds haben werden, den wir jetzt haben, der diese kleineren Investments von ca. 50.000 Euro machen wird. Aber es werden jetzt auch lokale Fonds geschnürt, einer für Südamerika, einer für Afrika und einer für Asien von ca. 100 Millionen pro Fonds, die dann auch eben in größeren Investmentrunden dabei sein sollten, damit wir unsere Startups auch wirklich über diese lange Haltedauer von 7 bis 10 Jahren konstant unterstützen können.
Du hast vorher das Wort Experimente gesagt, also ihr fördert auch, damit die auch wirklich mal arbeiten können, experimentieren können. Der Umweg ist das Ziel, heißt es immer wieder, in Verbindung mit Startups. Ist das so? Sind da meistens viele Umwege zu machen, um vielleicht zu einem Ziel zu kommen?
Also ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt nicht ein Startup, das eine geradlinige Erfolgsgeschichte hatte. Das sieht oft vielleicht an der Oberfläche so aus, aber dahinter waren immer sehr viele Fehler, die gemacht worden sind. Das heißt, der geradlinige Weg zum Erfolg, den gibt es meiner Meinung nach nicht. Und speziell bei schnell wachsenden Unternehmen ist das Experimentieren sehr wichtig, da man ansonsten riskiert, in eine Richtung zu laufen, die absolut falsch ist. Und mit Experimentieren meine ich, dass man eben kleine Experimente macht. Als Beispiel, also als sehr triviales Beispiel, man könnte zum Beispiel sagen, okay, heute schauen wir, was passiert, wenn wir unsere Website rot färben oder wenn wir sie blau färben, ob jetzt plötzlich Leute mehr kaufen beim Roten oder beim Blauen. Das ist ein sogenannter AB-Test, den kann man natürlich mit vielen Dingen machen. Und je nachdem, was dann das Resultat dieses Experiments ist, wird die Webseite nachher entweder rot sein oder blau. Und diese Entscheidungen müssen natürlich auch immer datengetrieben sein. Das heißt, da hinter diesen Umwegen und diesem nonlinearen Weg muss natürlich auch ein Prozess sein. Aber es geht im Endeffekt darum, dass man Dinge probiert, sie misst und je nachdem, was dann das Resultat ist, dieses Experiment implementiert oder nicht. Das heißt, es ist ein sogenannter Trial-and-Error-Prozess, der immer weitergeht und jedes Startup sollte eigentlich gleichzeitig immer 5 bis 10 Experimente am Laufen haben, um sich so schnell und so positiv wie möglich in die richtige Richtung zu entwickeln.
Und dabei unterstützt ihr sie auch?
Und dabei unterstützen wir sie, genau. Also als Seedstars würde ich sagen, ist das unsere Spezialität, dass wir uns in diesem Bereich ein sehr tiefes Know-how angeeignet haben und Startups genau in diesem Prozess unterstützen. Das heißt, um das nochmal klar vorzuzeigen, wir sind also nicht dabei und sind auch nicht auf die Ideenfindung spezialisiert oder die sehr, sehr frühe Stage eines Startups, sondern ab dem Punkt, wo ein Startup gemerkt hat, dass es einen Markt für das Produkt gibt, ab dem Punkt, wo ein Startup auch etwas Umsatz macht, einfach um zu sehen, ob das irgendjemand kauft oder nicht, ab dem Punkt sind wir dann da, um dem Startup wirklich zu helfen, exponentiell zu wachsen. Und das ist unsere Expertise.
Diese Attraktivität von Startups ist ja auch durch einige Idealisierungen geprägt. Also es ist diese innovative Unternehmenskultur, Entscheidungen werden schnell getroffen, unkomplizierte Prozesse, Selbstorganisation, Unternehmergeist. Alles Dinge, die sich zum Teil auch größere oder große Unternehmen wünschen und das sie vielleicht auch so attraktiv macht. Wie nimmst du das wahr? Treten auch größere Unternehmen an euch heran oder vielleicht Leute, die investieren wollen, genau aus diesem Grund, um sich dieses Frische, dieses Neue, dieses innovative Know-how auch zu holen?
Also als Seedstars arbeiten wir auch sehr viel mit großen Unternehmen und Corporations zusammen, die uns genau aus diesem Grund eigentlich einstellen, um ihnen Zugang zu internationalen Startups zu gewähren. Das ist heutzutage ein sehr großer Trend, da natürlich auch Unternehmen merken, dass der Innovationszug immer schneller fährt und natürlich Technologie ein sehr aktuelles Thema wird. Und in diesem Zuge versuchen eben Unternehmen einfach Zugang zu Startups zu bekommen, in die unter Umständen zu investieren, sie vielleicht sogar aufzukaufen oder auch nur einfach im Dunstkreis einer sehr innovativen und neuen Bewegung zu sein, damit man da einfach auch immer am Ball bleibt, was natürlich für ein Unternehmen immer sehr wichtig ist.
Ein Stichwort sind auch Teams, die Zusammensetzung von Teams. Also du bist italienischer Staatsbürger, deutscher Muttersprache, hast in den Niederlanden studiert, in verschiedenen Ländern gearbeitet, bist jetzt in Portugal im Team eines Schweizer Unternehmens. Das Team ist auch unterschiedlich zusammengesetzt. Welche Erfahrungen hast du da bisher gemacht? Wie funktioniert auch das Zusammenarbeiten mit Menschen doch aus ganz unterschiedlichen kulturellen Backgrounds? Ist auch das Teil dieses Motors, den man ja auch immer sucht?
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, da man sich oft denkt, dass die Zusammenarbeit viel problematischer sein könnte oder sein würde. Und jetzt im letzten Jahr, was ich gesehen habe, ist das wirklich nicht der Fall. Natürlich das Einzige, was man braucht, ist sehr viel Flexibilität. Man darf natürlich sich nicht in seinen eigenen kulturellen Normen festfahren. Aber wenn man das richtig managt und richtig anwendet, ist das ein extremer Pool an Innovationskraft und an Denken, das von verschiedenen Seiten zusammenkommt und dann natürlich extrem positive Resultate bringen kann, da man einfach verschiedenes Denken in einem Pott vermischt und da meistens die besten und schönsten Sachen rauskommen.
Das heißt, der Reibungsverlust ist wesentlich geringer als das, was an positiven Bewegungen nach vorwärts jetzt passiert.
Absolut. Es müssen natürlich irgendwie Leute sein, die auch mit Leuten aus anderen Kulturen arbeiten können und arbeiten wollen. Wenn da kein Willen da ist, funktioniert das natürlich nicht. Aber von meiner Erfahrung wiederum, was ich gesehen habe, war das immer sehr positiv. Und auch die Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen zum Teil aus Ländern wie zum Beispiel Bangladesch, aus Indien, aus Angola, aus Brasilien, wo natürlich die kulturellen Differenzen zum Teil nicht größer sein könnten. Aber in dem Moment, wo sich jeder darauf einlässt, sich auf einer neutralen Ebene zu treffen und auch flexibel zu sein, sind die Resultate meistens sehr spannend, da man einfach verschiedenes Denken hat, das kombiniert und das natürlich sich irgendwie dann positiv potenziert und natürlich nochmal viel positiver sich potenziert als ähnlich denkende Menschen, die genau mit dem gleichen Gesichtspunkt in einen Raum kommen.
Du bist in Südtirol aufgewachsen, also an einem Ort, wo deutsche und italienische Kultur gelebt wird, verschiedene Sprachen gesprochen werden. Seine Identität hier zu finden, dauert vielleicht manchmal oder für den einen oder die andere etwas länger, beziehungsweise ist sie vielleicht weniger eindeutig als für jemanden, der in Deutschland geboren ist oder Österreich oder Schweiz oder wo auch anders. Hast du das Gefühl, ist das ein Vorteil in unserer globalisierten Welt? Wie hast du das erlebt? Wie würdest du auch deine Identitätsentwicklung in dieser Richtung beschreiben?
Also ich würde schon sagen, dass einem das Aufwachsen in Südtirol eine gewisse Anpassungsfähigkeit gibt. Ich meine, schon wenn man hier auf die Straße geht, hat man dieses gewisse Gefühl, dass man innerhalb von 2 Sekunden, wenn man jemanden trifft, entweder Italienisch spricht oder Deutsch spricht. Das ist natürlich schon etwas, mit dem man geboren wird und mit dem man aufwächst. Das heißt, diese Anpassungsfähigkeit ist sicher ein sehr wichtiges Tool, das man auch dann in der Arbeit oder jetzt in meinem Fall in den Emerging Markets dann gut anwenden kann. Andererseits habe ich aber auch gesehen, dass mich die Arbeit mit Leuten jetzt wirklich aus anderen Ländern, nicht nur aus Italien oder Österreich, dann auch sehr dafür sensibilisiert hat, wie das Zusammenleben hier in Südtirol funktioniert und diesen, wenn man es nennen will, vielleicht alten Konflikt aus meiner Sicht sehr relativiert hat. Da eigentlich doch, oder die kulturellen Verschiedenheiten zwischen Deutschen und Italienern oder Ladinern dann eigentlich doch sehr gering sind, wenn ich das dann vergleiche mit jemandem aus Brasilien und Bangladesch. Und das fand ich sehr spannend und das gibt mir natürlich auch sehr, ja, sehr interessante Einsichten eigentlich auch in meine Sicht auf unser Zusammenleben hier.
Wie hat sich das für dich verändert, wenn du hierher kommst?
Ich weiß nicht, ob sich etwas verändert hat, aber ich glaube, es hat sich einfach meine Sicht auf gewisse Dinge sehr relativiert. Und ich habe sicher auch verstanden, wie Zusammenleben funktioniert, wenn die Unterschiede sehr groß sind. Hier bei uns sind sie, würde ich sagen, sehr klein, aber eben ich habe gemerkt, wie Zusammenarbeit funktioniert, wenn die Unterschiede riesig sind. Und da geht es einfach um Toleranz, um Flexibilität und darum auch jemand anderen zu verstehen und vielleicht nicht direkt zu verurteilen, bevor man nicht wirklich verstanden hat, was diese Person denkt oder möchte oder will.
Ein Rezept gibt es ja nicht, aber das sind vermutlich die Dinge, die es braucht, um es zumindest möglich oder möglicher zu machen.
Genau.
Ich möchte nochmal zurückgehen auf Rahmenbedingungen oder sagen wir mal, was Innovation begünstigt. Ihr arbeitet in den Emerging Markets, in den Schwellenländern. Hast du das Gefühl, dieser Spruch Not macht erfinderisch, dass der schon was auf sich hat? Das heißt, dass in Ländern, wo doch ein bestimmter Lebensstandard schon da ist, wo vielleicht auch der Hunger, etwas zu machen, nicht sehr groß ist, nicht unbedingt befördert, dass man ja, sich auch ständig vielleicht was Neues einfallen lässt oder ständig nach neuen Lösungen sucht auch.
Ich glaube, das ist ein sehr wahrer Ausspruch. Speziell jemand, der wenig zu verlieren hat, ist meistens sehr risikofreudig und Risikofreude ist natürlich für das Unternehmertum extrem wichtig. Wenn man auch schaut, welcher Prozentsatz der Einwanderer nach Deutschland in den 60er und 70er Jahren heute selbstständig ist, sieht man ganz klar, dass natürlich diese Risikofreude auch daher rührt, dass man einfach nicht viel zu verlieren hat und es einfach mal probiert. Das heißt, man sieht es durchaus auch in Emerging Markets, in Ländern, in denen vielleicht die Arbeitsbedingungen sehr schwer sind, dass Leute eben motiviert sind, auch zu gründen und Dinge zu starten, da man nichts zu verlieren hat. Andererseits muss man sagen, gibt es dann auch natürlich Länder, wo das Gründen schwieriger wird, da man natürlich auch auf Geld angewiesen ist und vielleicht doch lieber einen sicheren Job nimmt, als jetzt mal zu versuchen, 3 Jahre ein Technologie-Startup hochzuziehen.
Das heißt aber, dass gerade in Europa große Immigrationswellen, also wenn man auch in die 60er, 70er Jahre und so weiter zurückschaut, die ja auch das Wirtschaftswachstum dieser Länder eigentlich mitbewirkt haben, dass auch das, was wir heute erleben, zumindest unter diesem Aspekt auch zu sehen ist, dass auch Leute zu uns kommen, die wirklich was machen wollen, die gründen wollen, die sich ein Leben aufbauen möchten.
Ich habe dazu vor kurzem ein sehr interessantes Interview vom Gründer von Earlybird geschaut. Earlybird ist ein Venture Capital Fonds in München und Berlin und deren Gründer Henrik Brandis hat genau zu diesem Thema ein Interview gegeben, also jeden, den das interessiert, sollte sich das anschauen. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir auch zum Beispiel diese Flüchtlingswelle oder große Einwanderung unter Umständen auch wirklich als Chance sehen sollten, da wir Leute haben, die in ein Land kommen, die erstens wirklich sich was aufbauen wollen und wirklich diesen Hunger haben, auch etwas zu starten, etwas zu gründen, oft einen größeren Hunger als die Leute hier. Und natürlich sind Menschen, die aufbrechen, ohne irgendwelche Gewissheit, wo sie hingehen, haben natürlich auch irgendwo einen Abenteurergeist. Das ist ähnlich wie in den USA natürlich, die unter Umständen dadurch so erfolgreich geworden sind auf der unternehmerischen Seite, da sie zusammengesetzt sind, gesellschaftlich, aus Leuten, die aus Europa aufgebrochen sind und einfach mal geschaut haben, was da passiert. Und diese Mentalität, würde ich sagen, ist in Einwanderungsgruppen auch hier da. Also sollte man das wahrscheinlich als Chance sehen, anstatt das irgendwie als Gefährdung oder großes Problem abzutun.
Das ist ja auch eines der Themen, also durchaus auch in Südtirol, dass also schon ein beträchtlicher Prozentsatz auch junger Menschen hier bereits, also in sehr jungen Jahren, möglichst auf Nummer sicher geht. Also so jobmäßig ist da nicht unbedingt große Flexibilität. Also eine halbe Stunde wohin zu fahren ist eigentlich zu viel. Was beobachtest du, wenn du hier bist oder auch hast du ja auch mit vielen Leuten hier zu tun? Tauscht dich auch mit einigen Leuten aus der Startup-Szene aus? Vielleicht auch, was beobachten die? Ist diese Risikofreude, die wird man sicher auch finden, gehört vielleicht nicht unbedingt zur überwiegenden Kultur hier?
Also das würde ich so persönlich nicht sagen. Speziell in Südtirol gibt es einen sehr großen Unternehmergeist, der sich auch wirklich durch alle Bevölkerungsschichten zieht. Und das ist natürlich auch ein sehr interessantes Umfeld für Startups. Was unter Umständen stimmt, ist, dass Südtirol in den vergangenen Jahren auch immer, also eher in traditionellen Industriezweigen verankert war und daher etwas länger braucht, um jetzt vielleicht in die Technologieszene und etwas innovativere Szene einzudringen. Da sehe ich aber auch persönlich sehr positive Entwicklungen. Ich war vor kurzem auf dem Mitgliedertreffen des TBA Networks, ist das Tyrolean Business Angels Network, auf dem ich sehr interessante Südtiroler und Südtirolerinnen getroffen habe, die wirklich spannende Dinge machen. Das war ein sehr erfrischendes Erlebnis und hat mir auch mal wieder gezeigt, dass hier in Südtirol viele Dinge passieren, dass derzeit sicher auch viele talentierte Südtiroler leider Gottes im Ausland sind, aber doch auch zurückkommen wollen. Und das hat mir sehr viel Hoffnung auch gegeben, da ich gesehen habe, dass hier was etwas weitergehen wird, dass hier ein Wille da ist, Dinge zu ändern und dass wir einfach wirklich sehr spannende Leute im Land haben, die an vielversprechenden Projekten arbeiten und also es hat mir gezeigt, dass Südtirol sicher auch von dieser Seite eine blühende Zukunft haben kann, wenn wir jetzt die richtigen Weichen legen.
Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass du hier Antworten oder wirklich Lösungen finden musst, aber wenn du ein, zwei dieser Weichenstellungen skizzieren könntest, wo du denkst, also das könnte es oder würde es brauchen, was wäre das?
Also ich glaube, einige Weichen werden mittlerweile schon gestellt. Wir können den neuen Tech Park anschauen. Wir können, wie gesagt, dieses Tyrolean Business Angels Network anschauen. Es ist mittlerweile ein Umfeld, das für Startups sehr förderlich ist. Einerseits haben sie zum Beispiel im neuen Tech Park Platz, um Dinge zu bauen. Das TBA Network hat Kapital für diese Startups. Ich glaube, der größte Punkt, der jetzt noch zu überwinden ist, ist die Mentalität. Das ist wiederum die Kultur des Scheiterns. Da es mittlerweile noch immer, meiner Meinung nach, verurteilt wird, wenn etwas mal nicht funktioniert. Und davor haben Leute Angst. Und wenn Leute davor Angst haben, machen sie es nicht. Das müssen wir überwinden, da wir ansonsten auf dieser Welle einfach nicht weiterkommen und nicht auf europäischer Ebene auch wettbewerbsfähig sind.
Was würdest du sagen, wie viel Förderung von oben braucht es? Also einerseits braucht es diesen Hunger von unten, damit was passiert, damit sich was bewegt. Wie viel Förderung von oben, oben meine ich jetzt auch politisch, braucht es? Beziehungsweise wie viel Reglementierung dann auch wieder, weil also mit bestimmten Förderungen geht ja meistens auch sehr viel Reglementierung mit einher. Also da spießt sich's ja hin und wieder auch.
Natürlich sind positive Rahmenbedingungen wichtig für ein Startup und auch sehr hilfreich. Das könnten zum Beispiel Steuererleichterungen sein, das könnte eine schlanke Bürokratie sein oder es könnten unterstützende Institutionen wie zum Beispiel ein Forschungsinstitut oder ein Neu-Tech-Park sein. Das sind eben, wie gesagt, Weichen, die meistens auf politischer Ebene gelegt werden müssen und hier aber, würde ich sagen, schon in die richtige Richtung gehen. Gleichzeitig sehen wir aber auch in Emerging Markets, wo zum Teil diese Weichen auf keinster Weise da sind, dass wir trotzdem Erfolgsfälle haben. Das heißt, ich würde nicht den gesamten Erfolg eines Startup-Ökosystems auf diese Weichen auf politischer Ebene legen, sondern viel eher auf den Unternehmergeist, da wir gesehen haben, dass eine super Idee in einem großen Markt mit einem super Unternehmer, egal wo sie passiert, immer funktioniert. Immer ist natürlich ein großes Wort, aber meistens funktioniert. Daher glaube ich eben, ist es umso wichtiger, auch an diesem Mentalitätspunkt zu arbeiten, da wir hier unter Umständen in Südtirol die Herangehensweise haben, dass wir erst riesige Institutionen bauen, da viel Geld hineinpumpen, aber auf der Mentalitätsseite unter Umständen hinterherhinken. Und das funktioniert dann natürlich nicht, da die Mentalität, würde ich sagen, der erste Schritt ist und der zweite und dritte Schritt sind dann Institutionen, Geld und Forschungsprojekte. Mama is lying on the rotten ground, bare under the tree. There with the stars in her eyes and gold fingers in her hair. And I climbed over the garden wall, found her swelling in the well. Pulled her out onto the grass and laid curlies to her face, to her face, to her face, to her face, to her
Gast im Studio ist heute Konstantin Habkemeyer. Er arbeitet für ein Schweizer Unternehmen, das in den Emerging Markets, in den Schwellenländern, Startups fördert und unterstützt. Konstantin, wir haben über verschiedenste Themen bereits gesprochen. Interessant wäre auch noch zu schauen, worauf schauen denn Investoren? Was interessiert sie? Wie schaut die Zusammenarbeit mit Investoren für euch aus? Wie schwierig sind auch entsprechende Investoren zu finden? Also Geld spielt ja eine beträchtliche Rolle im ganzen Startup-Business. Wie schaut das für euch aus oder wie siehst du das?
Das ist natürlich eine sehr generelle Frage. Es hängt natürlich immer davon ab, welcher Investor man ist, da verschiedene Investoren an verschiedenen Dingen interessiert sind. Wir bei Seedstars sind, wie gesagt, auf den Technologiebereich fokussiert und investieren auch nur in Unternehmen, die in Emerging Markets aktiv sind, die aber auch bereits gezeigt haben, dass sie eine gewisse Marktlücke abdecken. Und das können Unternehmen zeigen, indem sie sogenannte Traction haben. Das heißt, dass sie entweder schon zahlende Kunden haben oder einfach schon eine größere Kundenbasis haben, da es ansonsten sehr schwer ist zu verstehen, ob ein Markt da ist oder nicht. Das heißt, wir investieren in keine Ideen. Dann ist der erste Punkt sicher auch noch, oder der zweite Punkt, das Team bei einem Startup, da wir sehen, dass die anfängliche Idee immer sehr anders ist von der Idee, die am Ende erfolgreich wird. Und das kann natürlich diesen Wandelprozess oder diese Umwandlung kann natürlich nur von einem sehr funktionalen und starken Team geführt werden. Das ist wahrscheinlich auch speziell im Early-Stage-Bereich der wichtigste Punkt. Also ein Team, das Erfahrung hat, das gut zusammenarbeiten kann und das komplementäre Skills hat. Der zweite Punkt ist dann ein Markt, der groß genug ist, um darin ein interessantes Unternehmen aufzubauen. Natürlich, wenn ein Markt 1 Million Euro Umsatz Maximum haben kann und zwei Unternehmen darin agieren, funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, zahlenmäßig schauen wir auf Märkte, die wenigstens 500 Millionen Euro Umsatzpotenzial haben. Dann natürlich noch das Produkt ist sehr wichtig und das Produkt muss sich auch auf eine Weise positionieren, damit nicht jeder sofort das nachmachen kann oder es einfach kopieren kann. Das wäre natürlich problematisch. Ein letzter Punkt, den wir auch immer sehr gern haben, ist den sogenannten Unfair Advantage, also einen unfairen Vorteil, den ein Startup haben kann. Es kann zum Beispiel sein, dass der Gründer einfach schon seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig ist, alles kennt und genau das Hauptproblem identifiziert hat und jetzt umsetzt. Das könnte ein Punkt sein. Oder dass ein Startup etwas verstanden hat, was andere im Markt nicht verstanden haben. Das heißt, dieser unfaire Vorteil gibt einem Startup natürlich immer ein bisschen Würze und das sehen wir als Investoren immer sehr gerne. Das wären, würde ich sagen, die Hauptpunkte. Natürlich gibt es noch gewisse Unterpunkte oder Feinheiten, aber wenn man diese Punkte abdeckt, ist das schon sehr viel.
Würdest du sagen, das gilt auch jetzt für andere Investoren? Also das checkt ihr alles ab oder schaut euch an? Ihr habt an Veranstaltungen kommen ja auch weltweit sehr große Investoren hin. Sind das auch die Punkte, die Sie interessieren oder geht es da einfach darum, ein bisschen zu schauen, was so läuft weltweit oder was kannst du da erzählen?
Also ich würde sagen, die Kriterien, die ich jetzt gerade genannt habe, sind international gültig im Venture Capital Bereich. Und natürlich haben verschiedene Investoren manchmal spezifische Dinge, die sie sehen wollen. Aber am Ende kommt es wahrscheinlich auf diese 5 Punkte, die ich gerade genannt habe.
Du hast verschiedene Gründe aufgezählt, beziehungsweise Themenpunkte, worauf Investoren, worauf ihr schaut. Welche Rolle spielt denn auch Nachhaltigkeit, also soziale Faktoren? Ist das etwas, was bei diesen Entscheidungsprozessen auch eine Rolle spielt?
Also erstens mal ist Nachhaltigkeit natürlich ein sehr aktuelles Thema, das wir auch in unserem Portfolio immer mehr sehen. In letzter Zeit waren wir mit vielen Startups in Kontakt, die zum Beispiel Recyclinglösungen erfunden haben oder unter anderem Lösungen, die zum Beispiel im erneuerbaren Energiebereich sind. Das heißt, Nachhaltigkeit ist einmal von Investoren sehr gefragt, aber natürlich auch auf internationaler Ebene einfach sehr aktuell. Das heißt, um auf den Punkt zu kommen, ist das auch ein großer Teil unserer Arbeit, diese nachhaltigen Faktoren in unsere Investments mit reinzubringen, um auch einen positiven Impact auf die Länder zu haben, in denen wir investieren. Zweitens sind soziale Faktoren sicher auch sehr wichtig. Das ist natürlich dann immer die Frage, wie man das definiert. Für uns selbst ist ein Investment in ein Startup, in einem Land, in dem das sonst keiner macht, und in ein Unternehmen, das Jobs schafft, ein wirkliches Problem löst und einfach den Wirtschaftswachstum ankurbelt. Das ist für uns ein sozial kompatibles Investment, aber auch wahrscheinlich die beste Form von Charity, da es eine nachhaltige Lösung ist. Da es eine Firma ist, die Geld generiert, da es eine Firma ist, die Jobs schafft. Und jetzt im Vergleich, wenn man einen Sack Reis nach Afrika schickt, bringt der sicher auch jemandem was, keine Frage, aber ist halt weg, sobald man ihn gegessen hat. Und eine Firma wirft nachhaltig Gewinne ab und baut ein Land auch nachhaltig auf. Das heißt, die sozialen Faktoren definieren wir in diesem Falle so, dass es wirklich etwas ist, das ein Land aufbaut und den Leuten hilft.
Das heißt, es ist neben dem Investment, wo man natürlich auch genau auf die Zahlen schaut, schon auch etwas, wo man, ich sage jetzt mal, auch Hilfe zur Selbsthilfe leistet und vor Ort etwas aufbaut, was also den Leuten der Gemeinschaft dort vor Ort auch hilft, Leute auch dort hält.
Genau, ich glaube nicht, dass das irgendwie sich gegenseitig ausschließt, sondern dass das wirklich Hand in Hand geht. Das heißt, wir wollen Probleme durch Investitionen Probleme lösen, die wirkliche Probleme sind. Das heißt, wenn man jetzt in eine App investiert, die irgendwie gratis Proteinshakes ausgibt, das ist ein Problem, das wir nicht lösen wollen, das uns erstens nicht interessiert und zweitens kein Problem ist. Ein Problem, das man lösen möchte, ist es zum Beispiel, dass in gewissen afrikanischen Ländern 3% der Menschen Zugang zu Krediten haben und kein Mensch Versicherungen hat. Wenn jetzt plötzlich ein Startup kommt, das diesen Service gewährleisten kann und diesen Leuten Versicherungen geben kann, dass diesen Leuten plötzlich auf ihr Smartphone Bildungsmöglichkeiten geben kann, dass diese Leute mit Doktoren verbinden kann, das sind Probleme, die wir lösen wollen, da das wirklich Probleme sind, die auch für die Menschen wichtig sind und die auch einfach in diesen Ländern schmerzen. Und das heißt, große Probleme, die gelöst werden, sind sicher auch wirtschaftlich erfolgreicher, da es wirkliche Probleme sind. Und Menschen, die plötzlich Versicherungen haben können, kaufen die natürlich auch. Das ist dann auch gut für uns.
Du hast vorher gesagt, Nachhaltigkeit ist auch von Investorenseite, auch international, ein sehr wichtiges Thema. Die, sagen wir jetzt, also Klimadaten, verschiedene andere Daten sind ja durchaus alarmierend. Das heißt, es wird viele gute Ideen brauchen, um auch mit der Situation und auch dem, wie sie sich voraussichtlich in Zukunft entwickeln wird, umgehen zu können. Hast du das Gefühl, also das ist jetzt mehr eine persönliche Frage, du bist jung, also auch voller Optimismus, hast du das Gefühl, dass da auch entsprechend Lösungen kommen, die zumindest die Chance haben, das in den Griff zu kriegen?
Also persönlich glaube ich, dass angesichts der Größe der Probleme, die wir haben, können nur sehr große und skalierbare Lösungen funktionieren und wirklich etwas ändern. Und aus diesem Grund glaube ich, dass Technologie eigentlich die einzige wahre Antwort auf ein globales Klimaproblem ist, da wir Lösungen finden müssen, die zum Beispiel den Transport klima- oder CO2-neutral machen, die die Logistik CO2-neutral machen, die Produktionen natürlich auch viel weniger schadstoffhaltig machen. Das heißt, man muss einerseits sicher auch das Konsumverhalten ändern, das heißt, wir müssen weniger kaufen oder die richtigen Dinge kaufen, aber das muss natürlich auch, die ganzen Prozesse müssen auch viel besser funktionieren, müssen optimiert werden. Das heißt, nur durch Verzicht werden wir da nicht weit kommen, sondern wir müssen wirklich eigentlich in diese Lösung investieren, damit das eine funktionierende Zukunft ist.
Place where the girl first dawned her face for the crowd that was gathered outside her dark white cave, and in scores of soaring eagles lift her to the breaking day. Is the place where the people us from the tide.
Wir haben einige Male bereits heute über diese Kultur des Scheiterns gesprochen. Du hast ja mit Freunden während des Studiums ein Startup gegründet, das nicht geklappt hat. Was hast du daraus gelernt? Was nimmst du daraus mit? Und was hat vielleicht auch dich dieses Scheitern gelehrt?
Bei der Gründung des Startups Unico haben wir, glaube ich, oder wahrscheinlich jeden denkbaren Fehler gemacht, den man machen könnte. Wir waren zum Beispiel kein komplementäres Team. Wir waren drei Gründer, die Wirtschaft studiert haben und keine Ahnung von Technologie hatten. Wir hatten kein klares Verständnis des Marktes und haben auch nicht wirklich verstanden, welche anderen Mitbewerber in diesem Markt dabei sind. Und wir haben auch direkt ein Produkt entwickelt, also eine App in diesem Fall, in die wir für unsere Verhältnisse viel zu viel Geld gesteckt haben, anstatt erstmal zu verstehen, ob das irgendjemand verwenden möchte, bevor wir die Lösung bauen. Das heißt, in diesem Fall habe ich sehr viel aus unseren Fehlern gelernt. Wie gesagt, einmal, dass man ein gutes Team braucht, das zusammen funktioniert, aber auch komplementäre Skills hat. Zweitens, dass man seinen Markt verstehen muss und auch ein Produkt entwickeln muss, das Menschen verwenden wollen und nicht einfach basierend auf einer eigenen Hypothese irgendein Produkt aus dem Boden stampfen kann, da meistens die Hypothese sogar schon falsch ist und da das nicht so funktioniert. Also wir hätten diesen Weg des Versuchs und Scheiterns versuchen sollen, dass man eben einen Schritt geht, in den Markt hört, ob das funktioniert oder nicht und das dann entweder implementiert oder nicht. Wir haben gleich das ganze Ding entwickelt und ist natürlich auch sehr schnell in die Hose gegangen, leider.
Ihr seid ja da durchaus weitergekommen oder seid eingeladen worden, auch euer Projekt zu präsentieren. Hätte euch zu diesem Zeitpunkt also eigentlich am meisten geholfen, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, wie man die richtigen Schritte setzt?
Wir haben uns natürlich auch davon verleiten lassen, dass wir genau zu Events gegangen sind, wollten bei Events sprechen, haben mit Leuten gesprochen, haben genetworked. Das war natürlich das Unwichtigste eigentlich bei der Startup-Gründung, da wir anstatt zu networken vielleicht besser zu Hause geblieben wären und da mal an dem Ding gearbeitet hätten. Das wäre die eigentliche Strategie gewesen. Das ist sicher auch wieder was ich gelernt habe, aber den Fehler haben wir damals durchaus gemacht, uns nicht genug auf das Produkt zu konzentrieren, sondern wir haben damals versucht, groß Marketing zu machen, ohne wirklich was gebaut zu haben, das jemand braucht.
Du bist jetzt sozusagen auf der anderen Seite, also auf der Investorenseite. Ist dieses Gründen eines Startups nach wie vor etwas, was dich interessiert oder was dich hin und wieder reizt?
Ich finde das Gründen sicher sehr spannend, dass eine Möglichkeit ist, etwas umzusetzen, unter Umständen auch Probleme zu lösen und ein Problem wirklich auf einer großen Skala zu lösen, wenn man es richtig umsetzt. Das ist natürlich sehr spannend. Ich habe aktuell keine konkreten Ideen und bin derzeit auch jetzt nicht im Begriff, etwas zu gründen. Aber durchaus, wenn ich in der Zukunft eine interessante Idee hätte mit einem spannenden Team, würde ich es mir definitiv offen lassen, auch diesen Weg einzuschlagen.
Du bist für einige Zeit in diesem Jahr noch in Asien, arbeitest dort mit Startups. Kannst du was erzählen, mit wem du arbeitest? Vielleicht was interessant ist in diesem ganzen asiatischen Bereich?
Also was ich jetzt ab Oktober für 2,5 Monate machen werde, ist es, durch Asien zu reisen und interessante Startups zu suchen. Wir haben in Asien, in Myanmar auch ein Büro, also werde ich hauptsächlich dort stationiert sein und von dort aus werde ich reisen und eben nach spannenden Unternehmern, nach spannenden neuen Technologien oder nach einfach spannenden Entwicklungen suchen. Ich habe jetzt dabei noch keinen konkreten Plan, welche Startups ich suchen werde oder mit welchen Startups ich in Kontakt sein werde. Ich glaube, hierbei geht es mehr um einen Suchprozess, der nur vor Ort funktionieren kann und den ich dort lostreten werde, zusammen mit meinem Team.
Abschließend eine Frage: Was würdest du einem Gründer, einer Gründerin raten, die jetzt etwas tun möchten, die jetzt ein Startup gründen möchten?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich dafür wahrscheinlich nicht der Richtige, da ich noch keine großen unternehmerischen Erfahrungen habe und die ich habe, sind eher nach hinten losgegangen. Aber sozusagen auf der theoretischen Ebene, auf der ich mich derzeit befinde, würde ich sagen, dass das Team sicher sehr wichtig ist. Also dass man versuchen sollte, das richtige Team zusammenzubekommen, da das sonst schon sehr früh nicht funktionieren wird, dass man sich einen Markt aussuchen sollte, der groß ist und auch dabei ist, sich zu expandieren, also in Märkte einzutreten, die dabei sind, in einer Kontraktion sind, ist meistens eher schwierig. Man sollte auch Schritt für Schritt gehen und mehr zuhören als sprechen, also lieber mal Feedback einholen, lieber auf den Markt hören, als basierend auf eigenen Hypothesen irgendwelche Dinge zu bauen. Und man sollte kontinuierlich experimentieren, um einfach wirklich datengetriebene Entscheidungen zu treffen und nicht nur Entscheidungen zu treffen aus dem Bauchgefühl. Und der letzte Punkt ist sicher einfach, dass man nicht aufgeben sollte, weil die unternehmerische Laufbahn, das ist hart, das dauert Zeit und das ist mit Tränen, Blut und Schweiß verbunden. Und das ist sicher auch einer der wichtigsten Punkte.
Konstantin, vielen Dank für das Gespräch. Zu Gast im Studio war Konstantin Habkemeyer. Er arbeitet für ein Schweizer Unternehmen, das sich in den Emerging Markets, in den Schwellenländern mit Start-ups beschäftigt. Sie sucht, sie entwickelt, sie fördert. Vielen Dank fürs Zuhören. Susanne Barter verabschiedet sich.
I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world, a place where I can go. I'm gonna miss the sea. I'm gonna miss the snow. The things that grow, I'm gonna miss the trees, I'm gonna miss the sound, I miss the animals, I'm gonna miss you all. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. I'm gone. The birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind. Been kissing me so long. Another world.